Dann denke ich, können wir einsteigen in unsere Thematik für heute Morgen. Wir sind gestern ein gutes Stück vorangekommen, als wir über die Übrigen nachgedacht haben, vor allen Dingen im Alten Testament. Und gestern habe ich gesagt, es gibt drei Typen von Übrigen, wenn man diesen Begriff nimmt. Zwei davon haben wir schon angeschnitten, zur dritten kommen wir jetzt. Das erste, was ich gesagt habe, war, dass die Übrigen ein Konzept ist. Danke. Die Übrigen kommen so oft in der Bibel vor, auch mit unterschiedlichen Begriffen und Worten, dass man das nicht einfach nur mit einer Sache leicht definieren kann. Und ein Aspekt mit den Übrigen ist das, was wir als historische Übrige bezeichnet haben, also Leute, die in der Geschichte eine Katastrophe, eine Krise, ein Gericht überlebt haben, ein Rest, der übrig geblieben ist. Das kann eine Naturkatastrophe gewesen sein, das kann ein Krieg gewesen sein, das kann irgendetwas anderes gewesen sein. Das kann einzelne Personen betreffen, Familien betreffen oder auch ein Teil von einem Volk. Die zweite Gruppe der Übrigen, die wir ein bisschen näher betrachtet haben und die für unsere Fragestellung vielleicht auch etwas interessanter ist, das sind die sogenannten treuen Übrigen. Das sind die, die also eine ganz besondere Beziehung auch zu Gott haben, die zum Volk Gottes gehören, das Gott erwählt hat aus lauter Gnade und Barmherzigkeit und die auch Gott treu sein wollen und es auch sind. Wir haben da den Noah angesehen als ein Beispiel. Wir haben auch in die Zeit Elias geblickt und gesehen, dass es auch da so etwas ist. Und wir haben festgestellt, dass ein interessantes Phänomen bei den treuen Übrigen auch schon im Alten Testament da ist, nämlich, dass sie von Anfang an, gleich bei Noah angefangen, wo der Begriff das erste Mal vorkommt, zwar sehr vorbildlich sind und trotzdem gibt es das Problem der Sünde und des Abfalls. Und das ist bei Noah da und das ist bei seinen Kindern da und es zieht sich dann gewissermaßen wie ein roter Faden selbst durch das Volk Israel. Das Volk Israel ist Gott treu, Gott erwählt das Volk, befreit das Volk und trotzdem wird das Volk untreu. Und diese Spannung zwischen Treue und Bundesübertretung, zwischen Gehorsam und Ungehorsam, die kennzeichnet die Übrigen jetzt durch die Geschichte hinweg. Eine dritte Gruppe von Übrigen, auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen, nenne ich die sogenannten eschatologischen Übrigen. Eschatologie, das ist die Lehre von den letzten Dingen. Die eschatologischen Übrigen, das sind die Übrigen der letzten Zeit, die Endzeitübrigen. Und auch das ist eine ganz bestimmte Gruppe, die in der Bibel gesondert behandelt wird. Das deutet sich schon im Alten Testament an, geht dann im Neuen Testament weiter und in der Offenbarung wird es dann ganz besonders deutlich. Diese dritte Gruppe der Übrigen könnten wir auch bezeichnen als die Übrigen der Zukunft. Die, die in der Zukunft auftauchen werden und eine besondere Rolle innehaben. Im Alten Testament fängt das schon an. Das Alte Testament kündet das Kommen dieser Übrigen zu einer Zeit an, wo Gottes Herrschaft weltweit sein wird, wo Gottes Herrschaft universal sein wird und wo Gott, der Herr, in mächtiger Weise für seine Übrigen am Ende der Zeit handeln wird. Diese Situation wird schon im Alten Testament angedeutet. Besonders der Prophet Jesaja ist derjenige, der von diesen Übrigen spricht, die auch mit dem Messias in Verbindung gebracht werden. Es sind vor allen Dingen messianische Prophezeiungen, also Vorhersagen, die Jesus Christus als Messias im Auge haben, wo im Zusammenhang mit dem Messias auch die Übrigen in der Zukunft aus der Sicht des Propheten erwähnt werden. In Jesaja Kapitel 6, Vers 13 zum Beispiel. Das ist jetzt aus der Sicht der alttestamentlichen Propheten Zukunft, okay? In Jesaja 6, Vers 13 schreibt der Prophet Jesaja von einem heiligen Samen, der mitten unter einem halsstarrigen und widerspenstigen Volk gerettet wird. Jesaja 6, Vers 13. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird so ein Stumpf sein. Übrigens, wie groß ist die Gruppe der Übrigen? Prozentual gesehen? Ein Zehntel. Das ist nicht die Mehrheit, das ist ein relativ kleiner Teil. Und in der Bibel auch sonst habt ihr die Andeutung, dass die Übrigen ein Rest sind. Deshalb kommt auch der Gedanke des Restes, die Übrigen. Ja? Gleichzeitig können die Übrigen aber ein sehr großer Rest sein. Eine sehr, sehr große Gruppe, eine ungeheuer große Gruppe. Und wir sehen das auch in den Propheten angedeutet. Aber im Vergleich zu der Menschheit, im Vergleich zu allen, die leben, im Vergleich zu dem großen Volk, ist es nur ein zehnter Teil, der hier als Rest übrig bleibt. Und der Messias wird als dieser Spross des Herrn bezeichnet. Wenn ihr in Kapitel 4, Vers 2 schaut, da sagt auch der Jesaja, zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, da habt ihr wieder diesen Gedanken, dass da etwas neu wächst, dieser Same, zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Auch hier habt ihr den Gedanken des Restes. Und es ist schließlich der künftige Messias, der Immanuel genannt wird, Gott mit uns, der Herrscher dieser zukünftigen Heiligen sein wird, wie der Prophet Jesaja das dann auch in Kapitel 7 und in anderen Kapiteln beschreibt. Schlag doch mal mit mir Jesaja 10 auf. Jesaja Kapitel 10, da wird vorhergesagt aus der Sicht des Propheten Jesaja, dass ein Überrest umkehren wird zu dem starken Gott. Jesaja Kapitel 10, Vers 20 und Vers 21. Ist auch überschrieben, die Errettung des Restes. Jesaja 10, Vers 20. Zu der Zeit werden die Übriggebliebenen, das ist der Rest, die Übriggebliebenen von Israel und das, was entkommen ist vom Hause Juda, sie nicht mehr verlassen auf den, der sie schlägt, sondern sie werden sich verlassen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Treue. Ein Rest wird sich bekehren, ja der Rest Jakobs, zu Gott, dem Starken. Es ist sehr interessant, dass der Jesaja sagt, es wird eine Zeit kommen in der Zukunft, da wird dieser Rest in Israel sich zu Gott bekehren, dem Starken. Wer ist denn damit gemeint? Dieser starke Gott ist ein Name, der im Kapitel davor, in Kapitel 9, erwähnt wird, Vers 6, im Hinblick auf den Messias, über den der Jesaja wie kein zweiter Prophet spricht. Der Jesaja ist ja vielleicht der Evangelist unter den Propheten im Alten Testament. Kein anderer Prophet spricht so häufig, so intensiv über den Messias und seine Aufgabe. Und ihr kennt diese bekannte Textstelle in Jesaja 9 und dort Vers 6, wo ich lese ab Vers 5, ist ja auch vertont worden, ist uns allen wohl bekannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und der Frieden kein Ende auf dem Thron Davids und seinem Königreich. So, der starke Gott, der Gottheld, der Ewigvater, es ist kein anderer als der Messias, von dem der Jesaja hier spricht. Das heißt, Jesaja macht hier in die Zukunft blickend den Messias zum Eckstein, auf den das neue Israel gebaut sein wird. Jesaja spricht von dem Messias, der das Fundament ist für das wahre Israel. Für das oder für die Leute in Israel, die diesen Eckstein Jesus Christus auch annehmen, die an ihn glauben. In Jesaja 28, Vers 16 kommt es zum Beispiel zur Sprache. Und das ist ein Abschnitt, der im Neuen Testament vom Apostel Paulus zitiert wird. Also sind wir uns sicher, dass das tatsächlich die Bedeutung ist, die da auch mit verbunden wird. Jesaja Kapitel 28, Vers 16. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht, so sagt Luther. Hier ist Jesus Christus der Eckstein und der Glaube an ihn, der nicht von ihm weicht, der nicht von ihm davonrennt, wird mit Jesus Christus verknüpft. Das heißt, in der Zukunft wird in Israel es eine Gruppe von Leuten geben, die an den Messias glauben, die an Jesus Christus glauben. Dieser Herr Jesus Christus ist der Verheißene, er ist der starke Gott, er ist derjenige, der das Fundament des Volkes Israels ist und an ihn soll geglaubt werden. Und wenn ihr Römer Kapitel 9 lest, dann ist das genau diese Passage, die der Paulus im Neuen Testament auch verwendet, wenn er über die Rolle Israels spricht. Und auf das Kapitel kommen wir dann ein bisschen später heute Morgen auch noch zu sprechen, wo die übrigen im Neuen Testament erwähnt werden, kommen nämlich genau in dem Zusammenhang im Neuen Testament auch vor. Römer Kapitel 9, Vers 33, da spricht der Paulus über die Glaubensgerechtigkeit und dass sich die Israeliten an dem Stein des Anstoßes gestoßen haben, wie geschrieben steht, Vers 33 am Ende von Kapitel 9. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Hier ist der Glaube an den Messias vorausgesetzt. Und auch in Kapitel 10, Vers 11 habt ihr das noch einmal. Denn wie die Schrift spricht, und jetzt zitiert er aus Jesaja 28, Vers 16, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Dadurch haben wir bereits im Alten Testament angedeutet, dass nicht alle, die zum ethnischen Israel gehören, die zur Nation Israel gehören, tatsächlich das wahre Israel sind. Und dass es in Israel einen treuen Überrest geben wird. Die übrigen, die aus Israel hervorkommen und an den Messias glauben und dadurch das wahre Israel ausmachen. Ja? In Jesaja, Kapitel 10, gehen wir nochmal in den Jesaja zurück, nur damit wir das wirklich vor Augen haben. In Jesaja 10, Vers 22, steht das, was ich eben gesagt habe, tatsächlich so schon angedeutet drin. Jesaja 10, Vers 22. Versteht, das ist unmittelbar, nachdem der Jesaja über den Rest spricht, der sich bekehren wird zu Gott, dem Starken, zu dem Messias, wie er vorher beschrieben wird, heißt es, denn wäre dein Volk, o Israel, wie Sand am Meer, so soll doch nur ein Rest in ihm bekehrt werden. Verderben ist beschlossen und bringt Fluten von Gerechtigkeit. Also hier habt ihr schon im Alten Testament, dass nicht alle, die Israel heißen, tatsächlich das wahre Israel ist, sind, sondern dass aus Israel und in Israel es einen Überrest gibt. Das passt ganz gut zu dem, was wir schon beim Elia gesehen haben. Beim Elia ist es das erste Mal, dass aus Israel heraus, in Israel, es Leute gibt, die ihre Knie nicht Baal gebeugt haben und die Gott übrig gelassen hat, wo der Restgedanke auch da ist. Und dieser Gedanke zieht sich dann im Alten Testament weiter durch die Propheten und ist vielleicht auch das Verbindungsstück zum Neuen Testament und zur Gemeinde im Neuen Testament. Wir könnten also sagen, die Propheten im Alten Testament, und ich habe jetzt nur ein paar Aspekte kurz herausgegriffen, betonen eine geistliche Qualität, die diese endzeitlichen Übrigen auszeichnet. Denn ihr müsst wissen, die Endzeit in der Bibel beginnt mit Jesus Christus. Mit Jesus Christus fängt die Endzeit an. Es gibt verschiedene Aussagen im Neuen Testament, die das deutlich machen. Jesus Christus ist gekommen in diesen letzten Tagen, sagt der Petrus. Oder in der Apostelgeschichte wird der Joel zitiert, dass in diesen letzten Tagen das passiert. Aber das ist das, was zur Apostelzeit, zur Zeit Jesu passiert. Mit Jesus fängt die Endzeit an. Ja, was ist jetzt ab 1844 gewesen? Sagen wir nicht immer, ab 1844 ist die Endzeit. Nein, nicht ganz. Biblisch gesehen ist das nicht korrekt. Biblisch gesehen fängt die Endzeit mit dem Kreuz an. Seit dem Kreuz befinden wir uns in der Endzeit. Und die Endzeit ist abhängig von dem Messias und verbunden mit dem Messias, wie das Alte Testament das sagt. Und was ist dann 1844? Propheten Daniel, vor allen Dingen in Kapitel 11 nach Kapitel 12, gibt es für diese Zeit einen ganz besonderen Ausdruck, der sonst so nicht verwendet wird. Das ist die allerletzte Zeit. Das ist 1844 ist gewissermaßen die Endzeit der Endzeit. Das ist der Beginn vom Ende. Also die Endzeit der Endzeit, die allerletzte Zeit der Endzeit, die hat 1844 begonnen. Seit dem Kreuz ist Endzeit. Seit 1844 hat eine ganz besondere Phase, die allerletzte Phase in dieser Endzeit begonnen, die dann in die Wiederkunft Jesu Christi mündet, mit dem Gericht, dem Untersuchungsgericht zu tun hat und mit dem Lohn, den Jesus Christus wiederbringt, und so weiter. So, diese geistliche Qualität, die die endzeitlichen Übrigen charakterisiert, ist eine Einstellung des Glaubens, und zwar des Glaubens an Jesus Christus und dass Jesus Christus als Gott und als Messias anerkannt und akzeptiert wird, ist ein ganz wesentlicher Aspekt und ein wesentliches Merkmal der endzeitlichen Übrigen. Sehr interessant, auch wenn er dann in die Offenbarung hineinschaut, wo die Übrigen in der allerletzten Zeit der Endzeit beschrieben werden, kurz bevor Jesus Christus wiederkommt, dann merkt ihr ganz ähnliche Elemente, die dort auch vorkommen. Der Glaube an Jesus Christus taucht dort auch wieder auf. Die Gebote halten und haben den Glauben an Jesus Christus. Das sind die gleichen Grundelemente, die hier schon im Alten Testament angedeutet werden. Wenn ihr mal den Propheten Joel aufschlagen wollt, Joel Kapitel 3, 4 bis 5, da drückt der Joel diesen Gedanken in ähnlicher Art und Weise mit seinen Worten etwas anders aus. Und es ist auch ein bekanntes Wort, das sich jetzt auf die Endzeit bezieht. Und bitte, der Petrus in der Apostelgeschichte hat schon zu Beginn dieses Wort auch auf den Anfang der urchristlichen Gemeinde gemünzt. Und natürlich hat es dann ganz am Abschluss eine besondere Bedeutung, ganz fürs Ende auch. Aber ihr seht, es passt da zusammen. Er schreibt hier Vers 4, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Also hier ist der Glaube an Gott, an den Herrn Jesus ausgedrückt. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den Entronnenen, da habt ihr das Wort für übrigen, Sarit, da kommt so ein Wort aus dem Hebräischen vor. Und bei den übrigen, die der Herr berufen wird. Auch hier sind die übrigen mit dem Messias verbunden in der Endzeit. Und die übrigen sind gekennzeichnet durch den Glauben an den Messias in der letzten Zeit. Und auch der Prophet Jeremia und auch der Prophet Hesekiel beschreiben ebenfalls gläubige Übrige, sind auch treue Übrige, aber jetzt treue Übrige, die aus der prophetischen Sicht am Ende, in der letzten Zeit, die durch den Messias gekennzeichnet wird und auch durch seine Wiederkunft dann in allerletzter Konsequenz, bestimmte Merkmale haben. Und Jeremia und Hesekiel beschreiben diese gläubigen Übrigen, die in der Zukunft kommen, als Leute, die in einer neuen religiösen Gemeinschaft leben, einer Glaubensgemeinschaft, die auf der Grundlage des neuen Bundes existiert, den Gott schließen wird. Und der neue Bund besteht nicht darin, dass Gott andere Gebote gibt oder die Gebote abschafft, sondern dass er die gleichen Gebote, die auf den steinernen Tafeln geschrieben sind, auf die Tafeln des Herzens schreibt. Es sind die gleichen Gebote, es ist der gleiche Bund. Nur diesmal in Treue und in Gehorsam haben sie von innen heraus den Wunsch, das auch zu machen, im Gegensatz zu dem Volk Israel, das die steinernen Tafel bekommen hatten. Was war die Reaktion auf die steinernen Tafel? Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Das war nicht die Reaktion, die sich Gott gewünscht hat. Und so erneuert Gott den Bund. Er macht den Bund nicht neu, indem er sagt, das Alte war ganz schlecht und jetzt kommt was total anderes, sondern er erneuert den Bund und gibt die gleichen Gebote und verinnerlicht sie, dass sie von Herzen getan werden. Jeremia Kapitel 31, lesen wir das mal. Jeremia 31 ab Vers 31, wir lesen bis Vers 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund war gewesen ist, den ich mit den Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägyptenland führte, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz, das gleiche Gesetz, in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Hier ist also auch Jesus Christus die zentrale Person und Ähnliches habt ihr auch im Propheten Hesekiel, ein bisschen weiter danach, Kapitel 36, ausgedrückt, wo dieser neue Bund beschrieben wird, den Gott in unser Geist und Herz schreibt. Hesekiel 36, Vers 24 und folgende. Und hier beginnen wir schon etwas zu erahnen, was in anderen Stellen dann noch deutlicher ausgedrückt wird in den Propheten, dass dieser neue Bund am Ende, der mit Jesus Christus zu tun hat, eine noch größere Perspektive gewinnt als nur das nationale Israel. Es weitet sich aus auch auf die Nationen. Gott möchte, dass sich das auch in der ganzen Welt verbreitet. Gott möchte, dass auch die anderen von Jesus Christus, dem Messias, erfahren. Also Hesekiel Kapitel 36, ab Vers 24. Denn ich will euch aus den Heiden herholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von eurer Unreinheit. Und von euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also hier habt ihr das Gleiche mit anderen Worten ausgedrückt, wo der Jesaja sagt, es ist eine Gemeinschaft, eine Glaubensgemeinschaft, die sich auf den Herrn Jesus Christus gründet, die nicht nationalen Ursprungs ist, die nicht ethnisch definiert wird von der Abstammung her, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und sie ist vereint in ihrer Hingabe an den Messias und auch im Gehorsam, indem sie die Gebote Gottes hält. Auch das ist ein Element, was ihr in der Offenbarung für die übrigen der allerletzten Zeit, der Endzeit, als ein Element habt, das wieder auftaucht. Schon hier im Alten Testament angedeutet. Und jetzt machen die Propheten auch deutlich, dass diese eschatologischen Übrigen, diese aus ihrer Sicht zukünftigen Übrigen, die sich an Jesus Christus halten, die seine Gebote halten, gleichzeitig, die aus allen Ländern kommen, gleichzeitig auch Nicht-Israeliten beinhaltet, die sich entschlossen haben, den wahren Bundesgott in Wahrheit auch anzubeten. Also hier werden die nationalen Grenzen Israels schon gesprengt. Schauen wir uns das mal an. Jesaja Kapitel 56. Entschuldigung, haltet euren Finger in Jesaja 56. Wir gehen zuerst in Jesaja 11. Jesaja 11, Vers 11 und 12. Jesaja 11 ist ein Kapitel, wo es um den Messias geht und wo es auch um sein Friedensreich geht, das er aufrichtet, wo auch das Bild ist von einem Stamm und einer Wurzel, wo etwas neu sprießt, wo er diese ganze Bildsymbolik auch der übrigen dabei hat. Und dann heißt es hier Jesaja 11, ab Vers 11. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes, die übrigen, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist. Wo? Jetzt nicht in Israel, sondern in Assur, in Ägypten, in Patros, in Kusch, in Elam, in China, in Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern, und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Interessant, dass im Neuen Testament zur Zeit Pfingstens ähnliche Namen genannt werden, die hier genannt werden, auch wo aus buchstäblich der ganzen Welt Vertreter nach Jerusalem gekommen sind und das der Anfang einer neuen Gemeinde war, die Jesus gegründet hat und eingesetzt hat. Gehen wir jetzt nochmal in Kapitel 56, im gleichen Buch. Jesaja 56. Und auch hier spricht der Jesaja am Ende von der Gemeinde Gottes, die über ihre Grenzen hinaus wächst. Vers 3. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Also hier wird die Perspektive geöffnet für die, die außerhalb der ethnischen Grenzen Israels sind. Ja, das kommen wir jetzt gleich dazu, Ernst. Kommen wir gleich dazu. Das wirst du in dem Kapitel jetzt noch deutlicher sehen. Kapitel 56, Vers 6, 6 und folgende. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus, und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Und Gott, der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln. Merkt ihr, wie schon im Alten Testament die Propheten im Blick auf die Zukunft, im Blick auf den Messias, den Horizont weiten und sagen: Gott ruft auch von überall her Leute, die den einen wahren Gott, wie er sich in Israel offenbart hat, im Glauben an den Messias anbeten. Und das Interessante ist, du hast völlig recht, in dem Zusammenhang, was erwähnt er? Den Sabbat. Es ist interessant, dass in dem Zusammenhang auch mit den Übrigen der Sabbat erwähnt wird. Und wenn du dann Kapitel 58 liest, kommt der Sabbat sowieso nochmal besonders hervor und wird hervorgehoben. Auch das ist etwas, was ihr dann, wir werden das sehen in der Offenbarung, bei den letzten Übrigen der allerletzten Zeit zur Sprache kommt. Vielleicht nicht so explizit, dass der Sabbat namentlich erwähnt wird, aber indirekt, ganz klar, die Gebote Gottes halten. Und dann, wenn das kommt, was der Johannes schreibt in der dreifachen Engelsbotschaft, wo der Bezug auf die Schöpfung gegeben ist, ein ganz klarer Bezug auf das vierte Gebot, das sich auf die Schöpfung gründet, wo der Sabbat wieder verankert ist. Also ist das schon im Alten Testament ein wichtiges Element, dass Gott für die Zukunft, aus der Sicht der Propheten, für die Zukunft, für die Übrigen der letzten Zeit zusammenstellt.
Ja, was er sammeln will aus allen Nationen und so weiter.
Ja.
Hier erscheint das erste Mal der Fremde, ich mich jetzt dazu zählen würde.
Ja.
Gibt es noch mehr solche Texte?
Ja, du hast ja auch, dass er das Bethaus ist für alle Völker, zum Beispiel. Diese Aussage ist ganz klar auch, dass das über die nationalen Grenzen Israels hinausgeht und auch andere einlädt, die dazukommen sollen. Das wäre jetzt ein anderer Text, weil du nach anderen Texten gefragt hast. Jesaja 66, Vers 19, wo deutlich wird, dass die Übrigen aus den Nationen, die diese Entscheidung getroffen haben, jetzt den wahren Gott anzubeten, erwähnt werden. Und hier kommt jetzt aber eine neue Dimension dazu. Wir haben zuerst den Gedanken, aus allen Völkern ruft Gott Leute zu seinem Volk. Und jetzt werden die aus den Völkern gerufen sind, zu den Nationen zurückgeschickt. Also wenn ihr so wollt, es ist ein missionarischer Auftrag, der hier angedeutet wird. Lesen wir mal Jesaja 66, Vers 19. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten, und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsis, nach Put, nach Lut, nach Meschech, nach Rosch, nach Tubal, Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und meine Herrlichkeit nicht gesehen hat. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Und schaut euch Sacharja an. Das wäre ein anderer Text. Sacharja, Kapitel 14. Da wird der Gedanke auch ausgedrückt, dass alle, die übrig geblieben sind, da hat man den Gedanken der Übrigen, von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, das Laubhüttenfest zu halten. Also auch da hast du den Gedanken, es gibt so ein paar Stellen im Alten Testament, wo das tatsächlich uns vorgegeben ist. Das Jesaja Kapitel, was habe ich gesagt? 14, Vers 16, gell, was? Das heißt, es wird schon im Alten Testament damit gesagt oder angedeutet, es ist natürlich jetzt nicht so breit entfaltet, dass die eschatologischen Übrigen ein messianisches Volk sind, das den Messias akzeptiert, das glaubt, das mit dem Sabbat in Verbindung steht, mit den Geboten Gottes und das auch, wenn ihr so wollt, eine weltweite Mission hat, das zu all diesen Völkern bis auf die entferntesten Inseln geht, um Gottes Botschaft weiterzugeben. Und diese Elemente tauchen auch im weiteren Verlauf, vor allen Dingen im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung auf. Das werden wir uns genauer noch anschauen, wenn die Übrigen der allerletzten Zeit, der Endzeit, beschrieben werden. Interessant ist, und damit knüpfe ich jetzt an einen Gedanken an, der schon gestern von mir erwähnt wurde, auch diese eschatologischen Übrigen, auch diese Übrigen der Endzeit sind keine unsichtbare Gruppe. Es ist eine sichtbare Größe. Sie bestehen aus Menschen aus allen Nationen, die eine Entscheidung getroffen haben, dem einen wahren Gott treu zu bleiben. Und sind Leute, die aus der Nation Israels kommen und gleichzeitig Leute, die sich dem Volk Israel anschließen sozusagen und durch ihre Akzeptanz des Messias und des Bundes Gottes zusammengefügt werden. Und sie halten den Sabbat und sie haben eine weltweite Mission. So mehr sagen wir jetzt nicht, aber so viel können wir angedeutet festhalten, schon im Alten Testament. Das führt uns jetzt ins Neue Testament. Und jetzt würde ich gerne ganz kurz ins Neue Testament hineinblicken und schauen, wie setzt sich dieser Gedankengang im Neuen Testament fort. Und dann schauen wir, was wir über die Übrigen sagen können in der allerletzten Zeit.